Deutschlandfunk. Der Tag.
Es knirscht nicht mehr nur, es knallt ziemlich zwischen China und den USA. Zumindest diplomatisch. Letzte Woche haben die USA ein chinesisches Konsulat in Texas geschlossen. Heute hat dann China nachgezogen.
Heute Vormittag haben die Mitarbeiter das US-Konsulatsgelände gemäß der chinesischen Anforderungen geräumt.
Das sagte der chinesische Regierungssprecher Wang Wenbin. Damit ist ein neuer Nullpunkt in den Beziehungen zwischen China und den USA erreicht, analysiert unser China-Korrespondent Steffen Wurzel. Woran er das sonst noch festmacht, klären wir gleich. Und dann schauen wir uns an, wie es um das Recht auf Vergessenwerden im Internet steht. Am Bundesgerichtshof wurde ein weiteres Urteil zur Frage gefällt, wann habe ich Anspruch darauf, dass Inhalte im Internet von Suchmaschinen wie Google gelöscht werden? Spoiler, eine eindeutige Antwort darauf gibt es bislang nicht. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hi! So schlecht wie jetzt gerade waren die Beziehungen zwischen China und den USA seit Ende der 70er nicht mehr. Da sind sich politische Beobachter weitgehend einig. Die diplomatische Krise, die ist aber nur ein Bestandteil des Konflikts zwischen den beiden Supermächten, wie unser China-Korrespondent Steffen Wurzel in Shanghai erklärt. Am Anfang habe ich Steffen erstmal gefragt, was eigentlich die Vorgeschichte dieser Konsulatsschließung im südchinesischen Chengdu war.
Also jetzt mal rein pro forma wird gesagt, okay, es ging los damit, dass das US-Außenministerium relativ überraschend eigentlich für alle Anfang vergangener Woche angeordnet hat, okay, das chinesische Konsulat in Houston in Texas muss schließen. Eines der größeren in den USA ist das auch. Und die Begründung kam dann auch einige Stunden später. Da hieß es dann sinngemäß, da sei spioniert worden von dort aus. Man müsse also die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger schützen vor dem, was dort passiere. Und dann hat China natürlich protestiert, hat diese Anschuldigung zurückgewiesen und hat auch gesagt, okay, wir behalten uns vor, was Ähnliches zu machen. Und da war dann klar, eines dieser insgesamt 5 Generalkonsulate in Festlandchina muss dran glauben. Und dann war es eben so, dass Freitag auch die Ansage kam, okay, Chengdu, dieses Konsulat gibt seit 1985, muss eben schließen. So, das ist jetzt mal alles so die offizielle Version, das wurde auch immer wieder bestätigt in verschiedenen Versionen, aber über allem schwebt im Grunde diese, ich nenne es immer Großwetterlage, die Beziehungen zwischen USA und China, die sind, das muss man einfach so sagen, so schlecht wie noch nie seit 1979, 41 Jahre ist es her, dass diese beiden Staaten überhaupt erst Beziehungen aufgenommen haben zueinander. Also da ist ein neuer Nullpunkt erreicht.
Und der macht sich ja nicht nur an diesem diplomatischen Streit fest, sondern der findet quasi auf verschiedenen Ebenen statt. Ne? Wir haben diesen Handelsstreit, es gibt auch zivilgesellschaftlich Auseinandersetzungen. Also in welchen Bereichen überall sieht man das, dass es da irgendwie in den Beziehungen mehr als knirscht, würde ich mal sagen.
Genau, im Grunde hast du ja schon 2 Stichworte genannt. Ich mache immer so 3 Felder auf. Das eine ist tatsächlich der wirtschaftliche Bereich, Wirtschaft, Handel, sowas. Wirtschaft, Handel, Währung. Das geht im Grunde schon seit ein bisschen mehr als 2 Jahren. Wir erinnern uns, damals hat US-Präsident Donald Trump den chinesisch-amerikanischen Handelskrieg, muss man eigentlich sagen, vom Zaun gebrochen und angezettelt. Da ging es dann darum, dass er gesagt hat und dass sein Wirtschaftsberaterteam im Grunde gesagt hat, die Chinesen sinngemäß ziehen uns seit Jahrzehnten über den Tisch. Die beklauen uns, was Patente angeht. Die betreiben unfairen Handel. Die halten sich nicht an internationale Regeln, die manipulieren die Währung und deswegen schlagen wir Sonderzölle auf chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden US-Dollar. Eine ganze Menge ist das. So, und auch da waren die Chinesen dann so, dass sie gesagt haben, das stimmt alles nicht, wir revanchieren uns und machen dasselbe mit amerikanischen Waren. Da haben dann alle, ich gebe es zu, ich auch so ein bisschen gedacht, okay, das wird sich wieder lösen. Dann gab es auch verschiedene Gespräche. Aber seit mehr als 2 Jahren sind wir jetzt da. Und das ist immer noch so, dass das mächtig reinschlägt auf die gesamte Weltwirtschaft. Das wird so ein bisschen vergessen gerade wegen Corona, aber grundsätzlich dieses Problem ungelöst. Das ist der erste Bereich. Der zweite Bereich ist, du sagst es, die Zivilgesellschaft, also touristische Reisen gibt es nicht mehr. Studentenaustausch gibt es fast nicht mehr, zumindest keinen neuen mehr. Kulturelle Delegationen, Konzerte von Musikerinnen, Musikern, Bands, Sportaustausch, passiert alles nicht mehr. Vor allem natürlich wegen Corona, aber eben auch, weil zum Beispiel auch die Amerikaner sagen, okay, wir warnen eigene Staatsbürger nach China zu fliegen, weil man dort unberechtigterweise festgenommen werden könnte. Also das amerikanische Außenministerium warnt ganz explizit vor Reisen nach China inzwischen. Und das dritte ist eben jetzt der sich hochschaukelnde diplomatische Bereich, da haben wir jetzt schon eingangs drüber gesprochen, das Schließen der Konsulate ist da sicherlich nur der Anfang.
Wie war denn heute die Reaktion der Menschen vor Ort in Chengdu auf die Schließung dieses Konsulats?
Also ich bin mehr als 1000 Kilometer entfernt hier von Shanghai aus. Ich konnte jetzt heute nicht nach Chengdu mal eben schnell fliegen, um mir das direkt anzuschauen. Aber was Kolleginnen und Kollegen vor Ort, zum Beispiel von Reuters, gesagt haben, war, dass es tatsächlich sowohl Leute gab, vor allem ältere Leute, die gesagt haben, wir bedauern das sehr. Wir hätten das überhaupt nicht erwartet, weil eben vor 41 Jahren, als diese Beziehungen aufgenommen wurden zwischen beiden Staaten, alle gesagt haben, klasse, jetzt tun sich die zwei wichtigsten Nationen dieser Welt zusammen. Aber es gibt vor allem auch, und das finde ich interessant, viele junge Menschen in China, übrigens auch hier in Shanghai, die sind sehr, sehr, wie soll ich sagen, sozialisiert durch diese Boom 90er Jahre, durch diese Boom 2000er Jahre. Wenn du in China geboren wurdest, Ende der 80er, Anfang der 90er, in den 2000ern, dann hast du nichts anderes erlebt, als dass es jedes Jahr richtig krass bergauf gegangen ist, wirtschaftlich, was die Technologie angeht, was das Internet angeht und so weiter. Abgesehen von so Rückschlägen wie Zensur des Internets, abgesehen von so Rückschlägen wie die Staatskonzerne werden doch wieder mächtiger und nicht so wirklich die Privatwirtschaft. Aber was so vermittelt wurde, auch von den staatlichen Medien, die ja komplett gleichgeschaltet sind in China, ist, okay, es geht immer nur bergauf. Und was wollen dann die Amerikaner? Was wollt ihr denn da? Wollt ihr uns unseren Aufstieg verhindern? Und das ist so dieses Narrativ, das den jungen Menschen imprägniert ist im Hirn, so möchte ich es mal sagen. Das ist auch gar nicht böse gemeint, aber so nehme ich das wahr. Und deswegen, Strich drunter, vor allem viele junge Menschen in China sind sehr, sehr nationalistisch, sind sehr, sehr auch durchaus schwarz-weiß im Bezug auf das, was sie über Amerika denken. Das finde ich sehr bedenklich und gefährlich. Da wird nicht so sehr differenziert. Die älteren Leute, die die Kulturrevolution in den 60er, 70ern in China miterlebt haben, die die Niederschlagung des Tiananmen-Massakers 1989 miterlebt haben, die sind deutlich positiver eingestellt gegenüber den USA.
Dann lass uns mal auf die andere Seite gucken, auch wenn du natürlich als China-Korrespondent dann eher bedingt was über USA sagst, aber du hast gesagt, es ist seit 2 Jahren eigentlich, dieser Konflikt sich so verschärft hat. Inwiefern spielt also Donald Trump als US-Präsident eine Rolle? Oder anders gefragt, also wenn jetzt im November Joe Biden gewählt würde, glaubst du, dann verändert sich was an den Beziehungen?
Also das sind 2 Fragen. Zum einen, wie es losging. Ich finde das ganz interessant, was heute komplett vergessen ist, wie es eigentlich losging nach dem Wahlsieg von Donald Trump. Der hat ja ganz viele internationale Abkommen und so weiter aufgekündigt, von Klimaschutz über UNESCO-Mitgliedschaft bis hin zum WHO-Austritt jetzt. Was er aber ganz direkt getan hat zu Beginn seiner Amtszeit, er hat das sogenannte TPP aufgekündigt. Das ist die sogenannte Trans-Pacific Partnership. Das hatte sein Vorgänger Barack Obama angeleiert. Damit wollte man ein riesen Freihandelssystem schaffen, USA, Australien, Indonesien, Korea, Japan, um sozusagen ein amerikanisch-pazifisches Gegengewicht zu China zu schaffen. Damit ging es los, dass er diesen, ich würde sagen, schweren Fehler gemacht hat, das aufzukündigen. Dadurch wurde China plötzlich wieder aufgewertet wirtschaftlich und dann haben die Beraterinnen, Berater, Wirtschaftsberater von Donald Trump gesagt, okay, jetzt müssen wir hier mal reingrätschen und da wurde eben dieser Wirtschaftskrieg angezettelt. Inzwischen nehme ich das so wahr, dass Donald Trump eigentlich gar kein großes Interesse an China hat. Das klingt krass, ist aber so, wenn man sich zum Beispiel die ganzen Bücher durchliest, die Berater, die früheren Beraterinnen, Berater von Donald Trump auf den Markt gebracht haben, da wird ganz deutlich, Donald Trump interessiert sich gar nicht so groß für China, politisch gesehen. Aber es gibt 2 Leute im US-Kabinett in der Regierung, das ist einerseits Vizepräsident Mike Pence und andererseits Mike Pompeo, der Außenminister. Und das sind richtig krasse sogenannte China-Falken. Die hauen so richtig auf den Putz und die haben vor allem ein Ziel sich ausgemacht. Das ist gar nicht mal so sehr China als Land, die Bevölkerung, sondern die Kommunistische Partei Chinas, die dieses Land ja seit 71 Jahren diktatorisch regiert. Und die sagen eben, solange die an der Macht sind, liegen wir über Kreuz. So, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf den ersten Teil.
Genau.
Auf den
und
zweiten Teil deiner
Frage dann
antworte ich kurz. Genau, Joe Biden, wie würde es da weitergehen? Da sagen inzwischen ganz viele, okay, es würde sich im Tonfall vermutlich ganz bestimmt was ändern, aber in der Sache wahrscheinlich wenig.
Lass uns mal noch auf Europa gucken. Da hat man so den Eindruck, so richtig vorpreschen mit kritischen Reaktionen hört man da noch keine. Wobei man andererseits sagen muss, von Seiten der EU, zum Beispiel beim Thema Desinformation, gab es zuletzt durchaus kritische Äußerungen gegenüber China. Wie schätzt du das ein? Sind da doch noch die wirtschaftlichen Interessen so groß, dass man vielleicht sagt, Politisch sind wir eher etwas zurückhaltend.
Also auch da muss man differenzieren. Das, was wir in Deutschland natürlich machen, und das ist auch völlig okay, wir haben die deutsche Brille auf. Wir sehen das vom Blickpunkt politisches Zentrum Berlin aus. Da ist es wirklich sehr ruhig. Im Grunde genauso, wie du sagst. Vor allem drei Politikerinnen, Politiker sind da maßgeblich bei der China-Politik engagiert. Das ist Angela Merkel, Bundeskanzlerin, und die Außen- und Wirtschaftsminister Maas und Altmaier. Und die sind tatsächlich relativ milde in all dem, was China angeht, die letzten Jahre gewesen und sind es auch immer noch. Jetzt mal so vereinfacht. Wenn man aber nach Brüssel geht, in die EU, vor allem im Europaparlament, da gibt es auch sehr viele Abgeordnete aus allen Parteien übrigens, die kräftig auf den Putz hauen und ganz deutlich einfordern, man müsse strammer und engagierter und offener eintreten gegenüber dem Machtanspruch, dem wirtschaftlichen, dem geopolitischen Chinas und auch in einzelnen Staaten, was Frankreich angeht, was Schweden zum Beispiel angeht. Das kriegen wir in Deutschland nicht so mit, aber da gibt es riesengroße diplomatische Spannungen. Also Europa ist da nicht schwarz-weiß zu sehen.
Jetzt hast du den Machtanspruch nochmal so als Stichwort genannt. Wenn wir aufs große Ganze schauen, ist da eine Veränderung in der chinesischen Strategie zu erkennen? Also vielleicht auch, weil man bei den USA jetzt so das Gefühl hat, da wird irgendwie noch stärker ein Machtvakuum frei, in das China so geopolitisch auch reindringen will?
Tja, das würden die Chinesen anders sehen. Die würden sagen, seit Jahrtausenden sind wir eine große, mächtige Nation gewesen. Im Grunde wurde das nur unterbrochen in den 1800- und 1900er Jahren. Im Grunde bewegen wir uns nur dorthin, wo wir schon immer waren vorher. Das ist ein bisschen vereinfacht und verniedlicht dargestellt. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass vor allem seit Staats- und Parteichef Xi Jinping an der Macht ist, seit einigen Jahren ganz deutlich wird, diese Zurückhaltung, die es auch immer bei China gab, dass man auch zum Beispiel rhetorisch ganz sanft, mit sanften Worten aufgetreten ist, sehr zurückhaltend, das ist komplett vorbei. Ich glaube, wir müssen uns vor Augen halten, dass dieser Punkt, China wird immer wichtiger, das ist eben schon lange vorbei. China spielt inzwischen, so sieht es China selbst, auf Augenhöhe mit den USA, mindestens auf Augenhöhe mit den USA. Man sieht sich moralisch natürlich so weit überlegen. Und ich glaube, was daran gefährlich ist, ist einfach der Punkt, dass die chinesische Führung auch alles tut, um Demokratien zu diskreditieren. Das kann man doof finden, da kann man drüber lachen, aber das hat natürlich auch Folgen. Zum Beispiel, wenn man sieht, dass in China ja alle komplett ausnahmslos westliche Medien unter ganz harten Bedingungen nur arbeiten können, Medienschaffende, dass auch sehr viele Medien überhaupt nicht mehr frei verfügbar sind, natürlich online, dass aber umgekehrt die chinesischen staatlich kontrollierten Medien mit großer Vehemenz und großer Kraft und großem Anspruch eben auch weltweit senden, ausstrahlen, online publizieren, Zeitungen drucken, kostenlos verteilen. Und da müssen wir uns, glaube ich, im Westen einfach warm anziehen, insofern, als dass das erst der Beginn ist, dass dann noch mehr kommen wird. Da bin ich fest von überzeugt.
Das Internet vergisst nichts, heißt es ja oft. Deshalb sollten wir alle genau überlegen, was wir veröffentlichen und ob wir dazu wohl auch in 5 oder 10 Jahren noch stehen werden. Anders sieht das Ganze natürlich aus, wenn etwas über uns veröffentlicht wird, worauf wir womöglich gar keinen Einfluss haben. Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es aber nach europäischen Datenschutzregeln ein Recht auf Vergessenwerden. Aber wann das nun gilt und wann nicht, das werden Richterinnen und Richter wohl auch weiterhin im Einzelfall prüfen, hat mir die ARD-Rechtskorrespondentin Gigi Deppe erklärt. Wir haben über zwei Entscheidungen vor dem Bundesgerichtshof heute gesprochen, wo die KlägerInnen jeweils erreichen wollten, dass Google Einträge über sie löscht. Gigi Deppe habe ich als erstes gefragt, ob man aus den heutigen Entscheidungen grundsätzliche Schlüsse zum Recht auf Vergessenwerden ziehen kann.
Man kann schon Schlüsse draus ziehen, allerdings ist es so, dass es nicht wie ein ganz festes Raster auf jeden Fall passt. Also es ist nicht klar, dass immer derjenige gewinnt, über den da was im Netz steht. Es kann auch sein, dass Google gewinnt oder dass die Leute gewinnen, die eben das lesen möchten. Der BGH sagt, man muss sich den Einzelfall angucken, man muss abwägen, man muss gucken, wer hat welches Interesse und dann muss man eben entscheiden, wessen Interesse hier vorgeht.
Dann schauen wir uns mal das Interesse im Einzelfall an. Das waren heute 2 Fälle, über die da verhandelt wurde. Beim ersten Fall ging es um Presseberichte. Da hatte der ehemalige Geschäftsführer eines Wohlfahrtverbands geklagt, weil im Zusammenhang mit finanziellen Schwierigkeiten des Verbands über seine Krankheit berichtet worden war. Und nun wurde entschieden, die Berichte müssen nicht gelöscht werden bei Google. Wieso nicht? Was war die Begründung des BGH?
Also der BGH hat sich zunächst angeguckt, was stand da eigentlich. Es waren ja vor allen Dingen Online-Berichte von der Frankfurter Rundschau, die 2011 erschienen waren. Und da hat er gesagt, ja, da steht, dass der Verband finanzielle Schwierigkeiten hat und dass der Geschäftsführer krank ist. Punkt. Ja, ich glaube, da stand vielleicht noch was von Reha, aber mehr stand da eigentlich nicht. Und da sagen die BGH-Richter, naja, das ist eigentlich doch relativ oberflächlich. Es stimmt schon, dass Gesundheitsinformationen eigentlich sehr privat sind, dass man da vorsichtig sein muss. Aber hier kann man diese Angaben ja negativ bewerten. Man könnte sie auch positiv bewerten, dass der Mann sich nicht kümmern konnte oder dass es vielleicht nicht darum ging, dass er nicht da war, weil er arbeitsrechtliche Schwierigkeiten hat. Der war einfach krank. Das kann man in verschiedene Richtungen ausloten. Insofern ist das, was diesen Kläger angeht, gar nicht so schlimm, was da steht. Und andererseits muss man sich überlegen, da geht es um einen Wohlfahrtsverband, da geht es um Kindergarten, da geht es um Pflege von alten Leuten, es geht um Leute, Mitarbeiter, die vielleicht ihre Jobs verlieren. Und insoweit muss eben diskutiert werden, was kann man machen angesichts der Situation, dass ein wichtiger Verband solche finanziellen Schwierigkeiten hat. Und das geht vor, sagt der BGH. Die Allgemeinheit muss diese Information haben, die muss diskutieren können. Insoweit es geht eben, die Rechte des Klägers müssen zurückstehen.
Also quasi einerseits guckt man sich an den Inhalt und die Frage, überwiegt jetzt hier das öffentliche Interesse oder die Persönlichkeitsrechte?
Ja, genau. Wichtig ist auch noch, wie viel Zeit ist denn vergangen? Nun denkt man 2011, das ist ja schon eine Weile her, aber der BGH sagt, der Zeitablauf spielt hier nicht so eine wichtige Rolle, weil es einfach um Dinge geht, die die Allgemeinheit etwas angehen. Darüber möchte man auch jetzt noch sprechen, darüber muss man vielleicht auch jetzt noch diskutieren. Zeitablauf kann eine Rolle spielen. Der BGH-Richter sagte ausdrücklich heute in der Verkündung, im Moment ist das so. Also das heißt, es kann auch in ein paar Jahren sich anders darstellen, aber zurzeit jedenfalls, findet der BGH, muss das noch zugänglich sein.
Dann gab es noch einen zweiten Fall, darüber wurde heute aber nicht beim BGH entschieden, das wurde an den EuGH weitergereicht. Da soll also geklärt werden, wie mit Einträgen zu verfahren ist, wo nicht ganz klar ist, ob sie falsch oder richtig sind. Um welchen Fall ging es da genau?
Da ging es um ein Paar, die Finanzdienstleistungen anbieten in verschiedenen Formen. Und über dieses Paar wurde auf einer US-amerikanischen Internetseite sehr negativ berichtet. Da gab es auch Fotos von denen vor großen Autos, vom Hubschrauber und so weiter. Und es wurde gesagt, die Finanzprodukte, die sie anbieten, seien nicht in Ordnung. Nun sagt dieses Paar, erstens, das stimmt nicht. Und zweitens ist es so, dass diese amerikanische Seite, die hat eine bestimmte Methode, die schreibt erstmal was Negatives. Und wenn man dann Geld zahlt, dann wird die ganze Sache gelöscht. Und das kann ja wohl nicht sein. Google dahin dürft ihr nicht verlinken. Ihr dürft insbesondere auch nicht isoliert einfach nur unsere Bilder zeigen. Sogenannte Thumbnails. Also, dass, wenn man die Google-Suche betreibt, dass dann aufgelistet wird, welche Internetseiten da passen und dass dann eben auch diese Bilder erscheinen. Das war ein Novum und auch natürlich die Frage, was macht man eigentlich, wenn bestritten wird, dass die Inhalte richtig sind? Wer muss da eigentlich was beweisen? Das kann man sein, dass man sagt, das Paar hätte erstmal die amerikanische Seite verklagen müssen und so weiter, bevor sie sich an Google wenden. Das alles können wir nicht entscheiden, sagen die BGH-Richter, denn es handelt sich ja um europäisches Recht. Die Datenschutzgrundverordnung, die seit 2018 gilt, ist ja EU-Recht. Das muss grundlegend der EuGH in Luxemburg entscheiden, das oberste EU-Gericht. Deswegen legen wir das vor. Das muss jetzt erstmal da geprüft werden.
Und wie könnte dann der EuGH entscheiden? Also wie soll das überhaupt gewährleistet werden? Jetzt so eine Fact-Checking-Prüfung, die man dann vielleicht sogar Google auflegen müsste, bevor da Sachen verlinkt werden, wäre das denkbar?
Das wäre alles denkbar. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, denn natürlich ist das Unternehmensmodell von Google hin, wenn sie jede Tatsache selbst überprüfen müssten. Aber es könnte sein, dass der EuGH ein bestimmtes Verfahren vorschreibt. Wer hat erstmal was zu beweisen oder wer muss vielleicht Tatsachen beibringen, dass man sagt, ja, das ist einigermaßen plausibel, was die da sagen. Und das weiß ich aber natürlich nicht, wie das ausgeht. Das ist ja noch auch relativ neues Recht. Das muss der EuGH dann sich genau genauer angucken. Typischerweise sagt er auch nicht so viel. Der gibt erstmal so die Grundrichtung vor und dann gibt es vielleicht neue Prozesse und dann wird es noch ein bisschen mit mehr Details ausgefüttert. Aber es ist sehr in der Mache, was die Gerichte dazu sagen, wie man jetzt eigentlich in diesem Problemfall agieren soll, wer da eigentlich Recht bekommt.
Genau, jetzt sagen Sie in der Mache. Es gab ja schon diverse Urteile an verschiedenen Gerichten zu dem Thema im großen Komplex quasi das Recht auf Vergessenwerden. Zum Beispiel hat ja auch im vergangenen Jahr im November 2019 noch das Bundesverfassungsgericht zum Recht auf Vergessenwerden präzisere Angaben gemacht. Passen diese Urteile alle zusammen oder inwiefern, wenn Sie sagen, die Datenschutzgrundverordnung gibt ja Sachen vor, also inwiefern ist da eigentlich schon eine eindeutige Richtung erkennbar?
Eigentlich ist keine eindeutige Richtung erkennbar, außer dass abgewogen werden muss. Ich glaube, das ist ziemlich Konsens unter den Gerichten, auch zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Verfassungsgericht und dem Bundesgerichtshof, dass man das nicht pauschal beurteilen kann, sondern dass man eben hingucken muss, wer will da was und was ist eigentlich der Hintergrund und um welche Informationen geht es. Also die Gefahr, das erste Urteil kam ja vom EuGH 2014, das heißt, hat den Titel Google Spain, weil da ein Spanier geklagt hat, der wollte nicht, dass Google verlinkt zu Informationen, dass er mal viel früher Insolvenz hingelegt hat. Und da hat der EuGH gesagt, ja, also der Schutz der Persönlichkeit ist wirklich sehr wichtig, aber es kann sein, dass eben die Rechte der Öffentlichkeit, auch die Pressefreiheit, die Informationsfreiheit dem entgegenstehen. Also Abwägung ist da auch schon vorgegeben. Und neu ist heute, dass der Bundesgerichtshof sagt, es ist nicht so, dass die Persönlichkeitsrechte vorgehen. Es ist wirklich in jedem Einzelfall genau hinzusehen.
Und so wie Sie es beschreiben, ist es ja aber eine komplexe Gemengelage. Das heißt, es ist auch nicht realistisch, dass es irgendwann mal konkret festgelegt wird, so und so sind die Regeln, dann muss gelöscht werden, sondern es wird wohl voraussichtlich auch weiter werden das Einzelfallentscheidungen sein.
Das glaube ich sicher, denn natürlich ist jeder Lebenssachverhalt anders. Das, was über Sie oder mich im Netz geschrieben werden kann, ist ja sehr unterschiedlich. Das kann wirklich sehr, sehr intim, sehr privat sein. Das kann aber auch mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun haben. Und dann ist die Kritik oder die kritische Beleuchtung vielleicht angemessen. Auf jeden Fall ist es so, dass man sicherlich kein richtig starres Raster vorgeben kann. Natürlich müssen die Suchmaschinen wissen, wie sie operieren sollen, wie sie vorgehen sollen. Insofern glaube ich, bemühen sich die Gerichte schon, da irgendwie auch eine Regelhaftigkeit zu etablieren. Aber grundsätzlich wird es wahrscheinlich nicht anders gehen, als dass man abwägt und guckt, wessen Interessen gehen hier vor.
An der Stelle möchte ich darauf hinweisen, Gigi Deppe macht zusammen mit ihren KollegInnen von der ARD-Rechtsredaktion einen Jura-Podcast, wo genau solche Entscheidungen wie die heute am BGH ausführlich, also noch ausführlicher, besprochen werden. Die JustizreporterInnen heißt der Podcast. Dieser Podcast hier heißt Der Tag und der geht jetzt zu Ende. Feedback können Sie wie immer gerne schicken per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz. Tschüss.